Guten Morgen, auch von meiner Seite. Wir gucken uns ja im Rahmen von den Gebetsgottesdiensten verschiedene Sachen an für Gemeinde. Wir beten ja für Gemeinde, für eine Berufung, was genau unsere Speerspitze ist. Und wir gucken uns heute ein Gebet an, einen klaren Auftrag an und dann auch seine praktische Umsetzung. Der Hintergrund: 1000 Jahre vor Christus wird Jerusalem zum kulturellen und geistlichen Zentrum vom Volk Israel. 400 Jahre lang regieren die Könige der Linie Davids. 586 vor Christus wird sowohl der Tempel als auch der Thron Davids von den Babyloniern zerstört. Alle Israeliten werden deportiert in babylonische Gefangenschaft. Und so geht es auch den Vorfahren von Nehemia. Gut 140 Jahre später hat sich Nehemia zum Mundschenk des Königs hochgearbeitet, als er von Gott berufen wird. Die ersten Israeliten waren zu der Zeit bereits zurückgekehrt nach Israel und im Grunde genommen soll Nehemia Unglück und Kränkung der Bewohner Jerusalems abwenden und die Stadtmauern Jerusalems wieder aufbauen. Das ist ganz kurz zusammengefasst sein Auftrag. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich mache das manchmal, dass ich Leute beobachte und mir vorstelle, wer die Leute sind, die dir auf der Straße oder beim Warten begegnen. Im Mentoring mache ich das manchmal bei jungen Pastoren, dass ich die dann frage in der Fußgängerzone, hey, was glaubst du, ist der von Beruf oder der? Und dann sagen die das und dann gehen wir manchmal hin. Und dann sagen wir, hey, wir haben gerade überlegt, was sie vielleicht von Beruf sind und sprechen dann mit den Leuten. Und man kann ja ganz viel am Aussehen, am was die anhaben, Hut oder wie auch immer, kann man ja ganz viel über die Leute sagen. Und oft stimmt es auch ungefähr die Richtung. Also was machen sie beruflich, wo kommen sie her? Zu welcher sozialen Schicht gehört die Person? Das fragen wir natürlich nicht, aber da sprechen wir drüber. Manchmal merke ich, dass ich den Leuten aber nur bestimmte Dinge zutraue, nach dem Motto, der Mann, der sieht ziemlich steif aus, der muss Buchhalter sein, ja, oder so. Ja. Und für mich war die Frage bei dem Thema Nehemia, was war denn Nehemia eigentlich für eine Person? Es gibt nämlich gar nicht viele Infos über ihn. Von seinem Vater wird der Name erwähnt, aber eine Auflistung von seinem Stammbaum fehlt in der Bibel. Nehemia war nämlich ein ganz normaler Mann, niemand Besonderes. Er kam aus Jerusalem, er hatte keine besonderen Vorfahren, er gehörte auch nicht zu einem priesterlichen Geschlecht wie zum Beispiel Obed. Aber trotzdem hat Nehemia einen besonderen Job. Er war am Hof des persischen Königs Artaxerxes als Mundschenk beschäftigt. Das ist schon was. Das war ja Weltherrschaft damals. Er hat Verantwortung, er ist also ganz nah beim König. Und diesen Job hat Nehemia als Fremder nicht bekommen, weil er aus einer bekannten Familie kam. Nicht, weil er irgendwelches Vitamin B besessen hat, sondern er muss sich durch persönliche Qualifikationen den Job erarbeitet haben. Nehemia war also sicherlich ein ganz zuverlässiger Mann. Er hat zum Hof gestanden. Man konnte sich auf den 100% verlassen. Er war, auch wenn er persönlich anderer Meinung war, immer loyal zum König.
Das Bericht des Nehemias, des Sohnes Hachadjes, im 20. Regierungsjahr des König Artaxes von Persien, im Monat Kislev, hielt ich mich in der königlichen Residenz Susa auf. Da besuchte mich Hanai, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus Judäa.
Nehemia ist also am Königshof. Er dient dem König und er bekommt eines Tages Besuch von seinem Bruder und anderen aus Judäa, also von Leuten, die schon aus der Verbannung zurückkehren durften nach Jerusalem. Und die haben ihm total krasse Dinge berichtet.
Sie berichteten, die Zurückgekehrten leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Vor der Stadtmauer Jerusalem sind nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche.
Und Nehemia hört das und er bekommt so eine heilige Unzufriedenheit in sich, die schon auf einen klaren Auftrag von Gott hindeutet. Nehemia, wenn uns einer helfen kann, diese Stadtmauern wieder aufzubauen und Jerusalem aus Schutt und Asche zu befreien, dann bist du das. Du bist doch ganz nah dran beim König. Du hast doch Connections zum mächtigsten Mann unserer Welt, König Artaxerxes. Kannst du nicht was für uns tun? Und Nehemia weint, trauert, fastet, betet, weil er diese Situation bei sich zu Hause nicht so hinnehmen kann und auch nicht hinnehmen will. Und er wendet sich an Gott und er lässt sein Herz von Gott berühren.
Ach Herr, du Gott des Himmels, du mächtiger und ehrfurchtsgebietender Gott, du hältst deinen Bund mit uns und erweist Gnade denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Verschließe deine Augen und Ohren nicht, wenn ich zu dir flehe. Tag und Nacht bete ich zu dir für das Leben der Israeliten. Du bist unser Herr. Ich bekenne dir, was wir gegen dich gesündigt haben, und auch ich und meine Verwandten. Wir alle haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an die Gebote und Weisungen, die dein Diener Mose von dir bekommen hat. Aber ich denke noch daran, was du zu Mose gesagt hast. Wenn ihr mich verlasst, werde ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote befolgt, dann lasse ich euch in euer Land zurückkehren, auch wenn ich euch bis ans Ende der Erde vertrieben habe. Ich bringe euch an den Ort, wo ich für immer wohnen will. Ach Herr, sie gehören ja trotz allem zu dir. Sie sind dein Volk, das du durch deine Macht und Stärke befreit hast. Bitte erhöre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde.
Heute hören wir übrigens Texte aus Nehemia 1 und 2, also nur, falls ihr nachlesen wollt. Die letzten Male haben wir über dieses hörende Herz gesprochen. Und die Frage war ja da, nimmst du dir Zeit hinzuhören, zu sagen, Herr, was gibt's, willst du mir was sagen? Wir haben diese Übung gemacht, wenn ihr mit dem Auto irgendwo unterwegs seid, egal wo ihr ankommt, ich weiß nicht, habt ihr es gemacht, ja, einfach eine Minute im Auto sitzen bleiben und einfach sagen, vorm Aldi oder wo auch immer ihr steht oder zu Hause, Herr, hast du mir noch was zu sagen? Ja, und einfach mal still zu sein und zu hören. Und heute geht's weiter und ich frage dich, bist du bereit, dein Herz auch von Gott berühren zu lassen, um so eine heilige Unzufriedenheit wie Nehemia zu bekommen? Dass du sagst, das kann ich so nicht hinnehmen. Gott, leg mir was aufs Herz, damit ich dann handeln kann. Es ist nicht so, dass er etwas von anderen hört und denkt, da müsste man mal was machen oder das könnte man doch so und so toll machen, also nur so Stammtischgeheule, was man alles ändern müsste, sondern Nehemia ist ja bereit, diesen unbequemen Weg zu gehen, tagelang zu beten, zu hören, zu fasten, sich hinzusetzen, zu fragen, Herr, was kann ich denn tun? Kannst du mich da irgendwie gebrauchen? Bist du bereit, für deine heilige Unzufriedenheit Zeit und Kraft und Geld einzusetzen und Unbequemes auf dich zu nehmen? Ich weiß nicht, ob du vielleicht solche Leute kennst, die ihre Probleme immer genau erklären können, aber wenn du dann versuchst, mit denen zu ringen und zu hören und Pläne zu entwickeln, was sie tun könnten, um die Probleme loszuwerden, dann kommt eine lange Erklärung, warum bei ihnen das Problem unter Garantie nicht zu lösen ist. Das geht bestimmt bei anderen, aber meine Umstände sind doch da völlig anders. Und ich denke oft, nee, das sind sie nicht. Da fehlt einfach die Bereitschaft von dir, es sich etwas kosten zu lassen und das Problem auch ernsthaft anzugehen. Wenn ich eine Aufgabe sehe und denke, ich habe von Gott eine Berufung, muss ich mich doch fragen, was bin ich bereit, das mich kosten zu lassen? Was setze ich persönlich dafür ein? Nehemia lässt sich diesen Auftrag was kosten und er bringt sich später sogar in richtig große Gefahr. Aber mir fällt auf, Nehemia bittet Gott nicht nur um Hilfe, er hört nicht nur mit einem offenen und tatkräftigen Herz, sondern
ich bekenne dir, dass wir gegen dich gesündigt haben. Auch ich und meine Verwandten, wir alle haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an deine Gebote und Weisungen, die du uns durch deinen Diener Moses gegeben hast.
Also wir haben über Hören geredet, über dieses offene, tatkräftige Herz, aber hier kommt noch was dazu. Nehemia fängt an, in seinem Gebet Schuld zu bekennen. Und ich nehme an, dass er bereits in der Verbannung geboren worden ist, also überhaupt nicht der Schuldige ist, wegen dem sie in Verbannung geraten sind. Trotzdem weiß er, dass er Schuld zu bekennen hat. Da ist persönliche Schuld, Schuld seiner Familie. Und vielleicht war es damals noch üblicher wie heute, beginnt er einzustehen für die Schuld seines Volkes. Er sieht nicht nur seine persönliche Schuld, sondern er beginnt auf einmal global zu denken. Er beginnt die Schuld des Ganzen zu sehen. Und damit wird auch deutlich, dass er Gott nicht nur ganz persönlich um etwas bittet, weil er sagt, ich möchte meine Berufung finden und so weiter, dass er denkt, dass es für ihn wichtig ist, sondern er hört und bittet und ringt da um sein ganzes Volk, wie wir das zurzeit um die Gemeinde machen. Wir hören ja für die Gemeinde. Was sollen wir tun? Er nimmt sich zurück und erkennt auch mit diesem Schuldbekenntnis an, Herr, wir haben das nicht verdient, dass ich das, um was ich Gott bitte, das ist zum Schluss reine Gnade. Ich bitte Gott nicht darum, weil ich glaube, ich hätte ein Anrecht darauf, das bitten zu können, oder wir als Israeliten hätten ein Anrecht darauf, die Stadtmauern wieder erstehen zu lassen, sondern es ist ein Geschenk von Gott, wenn er das möglich macht. Ich weiß nicht, ob du das manchmal denkst, wir als Gemeinde haben doch ein Anrecht darauf, dass Gott uns voranbringt, dass Gott uns segnet, dass Gott uns wachsen lässt. Nehemia bittet nicht, weil er die Israeliten im Recht sieht, sondern weil er auf Gnade hofft. Und dann folgt auch logisch der nächste Schritt, dass er Gott an seine Verheißung erinnert.
Du hast aber verheißen, dass du uns, wenn wir uns dumm verhalten, in die Verbannung schickst. Das hast du getan, aber du hast auch verheißen, wenn wir zu dir zurückkehren, würden wir auch wieder zurück können.
Aber selbst diese Erinnerung an die Verheißung passiert nicht nach dem Motto, jetzt musst du aber mal, sondern die Schuld, die wir auf uns geladen haben, ist so schwerwiegend, dass wir den Tod verdient hätten und nicht die Zusagen deiner Verheißung. Und dann kommt der letzte Teil.
Bitte, höre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren. Wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde. Denn ich war der Mundschenk des Königs.
Und dieser Satz, wenn ich beim König vorspreche, der zeigt ja, dass ihm schon klar geworden ist in dieser Gebetszeit, was er machen will und wie er auch das Problem angehen will. Er betet und fastet nicht nur, sondern Nehemia bereitet sich nach dem Hören auch innerlich praktisch auf die Problembewältigung vor. Was muss ich dazu tun? Was brauche ich denn, um die Stadtmauern überhaupt wieder aufbauen zu können? Was brauche ich denn, um dahin zu kommen? Er macht sich einen Plan und stimmt diesen Plan mit Gott ab.
4 Monate waren seither vergangen. Eines Tages, als ich König Artaxes beim Essen Wein einschenkte und ihm den Becher reichte, fiel ihm auf, dass ich traurig aussah. Das war der König bei mir nicht gewohnt. Darum fragte er mich, warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, irgendwas belastet dich. Ich erschrak heftig und antwortete, lange lebe der König. Wie könnte ich fröhlich sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, zerstört ist und ihre Tore in Schutt und Asche liegen? Da fragte mich der König, worum bittest du?
Das ist spannend hier in Nehemia 2. Ihr merkt, Nehemia handelt gar nicht überstürzt, sondern er wartet 4 Monate, bis sich eine Gelegenheit ergibt. Im Management würde man sagen, Leitung nach oben ist das. Also bis der Chef in einer guten Stimmung ist. Ja? Also ich gehe ja nicht, um eine Gehaltserhöhung irgendwo hin oder Urlaubs zu bitten, wenn der Kader schlecht drauf ist, sondern ich warte, bis die Situation passt. Und das ist Leitung nach oben. Da sollten Leiter ganz viel rein investieren auch, ja? Weil man ja immer Menschen über sich hat. Ja? Und Nehemia handelt genau so. Er wartet, bis er angesprochen wird, bis der König merkt, hey, dir geht's doch irgendwie nicht gut, dich beschäftigt doch irgendwas. 4 Monate später, der König sitzt neben der Königin. Frauen hatten damals und haben heute ja auch Einfluss auf Entscheidungen von Männern, zumindest sind Männer in Gegenwart von ihrer Frau oft großzügiger. Dem König fällt also auf, dass Nehemia traurig aussieht und allein das schon konnte ihm damals den Kopf kosten, dass er schlecht drauf war. Bei so einem König als Mundschenk, hey, wenn du schlechte Stimmung, schlechte Vibes da verbreitet hast, dann heißt das, das war's. Ja? Aber er bringt seine Bitte mutig vor den König.
Dann sagte ich, mein König, wenn du es für richtig hältst und wenn du mir vertraust, dann sende mich nach Judäa in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte sie wieder aufbauen. Der König, neben dem die Königin saß, fragte mich, wie lange soll deine Reise dauern? Wann bist du wieder zurück? Als ich ihm einen Zeitpunkt nannte, stimmte er zu. Dann bat ich ihn, mein König, wenn du möchtest, so gib mir bitte Briefe an die Provinzstatthalter westlich des Euphrats mit, damit sie mir die Durchreise nach Judäa gestatten. Außerdem bitte ich dich um ein Schreiben an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder, denn ich brauche Holz für die Torbalken der Burg am Tempel, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Der König gab mir die Briefe, denn Gott stand mir bei. Dann befahl Artaxes, dass seine Leibgarde von Offizieren und Soldaten mich begleiten sollte.
Also ein guter Moment, weil der König merkt, dass es ihm nicht gut geht. Übrigens auch ein guter Moment in der Geschichte. Die Israeliten, habe ich am Anfang gesagt, sind von den Babyloniern verschleppt worden und haben wirklich jeden Kult zerstört, die Tempelgeräte aus dem Tempel genommen und alles wirklich weggebracht. Sie haben also damit alle religiösen Möglichkeiten von Israel zerstört. Und jetzt ist das babylonische Reich untergegangen, überrannt worden vom persischen Reich, die neue Weltherrschaft. Und der Perserkönig war schon eher dazu geneigt, den einzelnen Völkern ihre Religion zu erlauben, auch denen so eine gewisse Eigenständigkeit zuzubilligen. Also das politische Klima hat sich geändert im Vergleich zu dem, was vorher im babylonischen Reich praktiziert worden ist. Und da sehe ich auch wieder dran, dass Gott die bestehenden Verhältnisse benutzt, bestimmte politische Systeme, um zu handeln. Gott tut Wunder, aber er nutzt auch das, was da ist. Nehemia kommt jetzt zugute, dass er sich vorher in seinem Gebetsprozess ganz genau praktisch überlegt hat, wie soll das denn aussehen, was brauche ich denn eigentlich alles? Der König, ihr habt es eben gehört in dem Text, will ihm eigentlich nur Sonderurlaub geben und stimmt nur dem Zeitraum zu, dass er mal eine Zeit lang weg darf. Ja? Aber Nehemia belässt das gar nicht bei dem Sonderurlaub, sondern zählt noch eine Menge Material und Passierscheine auf und bekommt zum Schluss sogar noch eine Leibgarde dazu. Der König macht es möglich und erlaubt ihm das alles. Zum einen sieht Gott ja hier das Herz von Nehemia, wie hingegeben er für Gott lebt, wie er darum gerungen hat. Gott guckt ja gerade nicht auf den Status der Person, Gott guckt ja nicht auf besondere Leistungen, sondern eher auf dieses hörende, demütige Herz und unsere Abhängigkeit zu ihm. Und zum anderen sieht der König hier einen Mann von einem fremden Volk, der ihm bislang wirklich treu gedient hat und das qualifiziert ihn auch für diese Aufgabe. Also es kommt gar nicht auf äußere Voraussetzungen an, sondern auf das, was wir leben. Also welche Haltung haben wir gegenüber Menschen? Welche Haltung haben wir gegenüber unseren Arbeitgebern? Welche Haltung haben wir gegenüber Gott? Und das sind ja ganz wichtige Fragestellungen, die uns auch gerade seit dem Start des Gebetsprozesses hier beschäftigen, oder? Wir haben darüber geredet, wer bin ich? Dass Gott zu jedem redet, ihr erinnert euch an den Esel. Wie werde ich hörbereit? Wie räume ich auch Hörstörungen aus dem Weg? Und heute haben wir gefragt, bin ich offen für heilige Unzufriedenheit, die Gott mir aufs Herz legen wird? Bin ich bereit, Anstrengungen in Kauf zu nehmen? Benenne ich auch meine Schuld? Was traut Gott mir eigentlich zu? Welche Berufung liegt auf meinem Leben? Was traue ich Gott zu? Und wie lebe ich? Und wir wollen uns jetzt im Rahmen des Abendmahls genau mit diesen Fragen beschäftigen. Wer bist du in Gottes Augen? Wie sieht Gott dich jetzt? Was sagt er dir ganz persönlich zu? Nimm dir ruhig einen Moment Zeit, mach die Augen zu, bete oder wenn du willst, lese ein paar Zusagen, die Gott uns macht. Wer bist du in Gottes Augen? Wie sieht Gott dich jetzt? Was sagt er dir ganz persönlich zu?